Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Ermittlungen gegen einen schwäbischen Hausarzt wegen mutmaßlich falscher Corona-Impfungen beschäftigen uns gleich. Da hat es heute Razzien in 4 Bundesländern gegeben, was die Polizei gesucht hat und wie weit die Ermittlungen sind. Unser bayerischer Landeskorrespondent klärt uns da gleich auf. Ein halbes Jahr liegt die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nun zurück. Stark getroffen hat sie unter anderem auch Erftstadt-Blessem. Das Wasser lief dort in eine Kiesgrube. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Betreiber der Kiesgrube und Behördenmitarbeiter. Dazu dann ebenfalls mehr. Und Sie erfahren außerdem, wie trockene Buchen unter anderem im Stadtwald im hessischen Darmstadt-Eberstadt zur Gefahr für Spaziergänger werden und was die Stadt jetzt dagegen unternimmt. Die Corona-Pandemie soll mit 2G plus in vielen Teilen Deutschlands ja stärker bekämpft werden. Und das heißt bekanntermaßen, nur wer geimpft oder genesen und getestet ist, hat Zutritt zu bestimmten festgelegten Bereichen. Wer nicht genesen oder geimpft ist, hat also keinen Zutritt. Und wer dieser Tage mal das Wort Impfausweis in der Suchfunktion seines Browsers eingibt im Netz, der wird feststellen, es ploppen direkt zahlreiche Nachrichten zum Thema gefälschter Impfausweis auf. Und auch zu Scheinimpfungen gibt es einige Meldungen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke liefert uns Informationen dazu, aus München jetzt zugeschaltet. Herr Watzke, ein Hausarzt in Bayern steht unter Verdacht, Scheinimpfungen durchgeführt zu haben. Klären Sie uns auf, wie lauten da die Vorwürfe, was soll er getan haben?
Dieser Hausarzt, ein Allgemeinmediziner aus Wemding im Bayerisch-Schwaben, soll in seiner Praxis im vergangenen Jahr in mehreren hundert Fällen Placebos gespritzt haben, also wirkungslose Substanzen gegen Menschen, die entweder wussten, dass sie gar nicht geimpft werden und die einfach nur einen Impfausweis haben wollten, ohne geimpft zu werden, aber wohl auch bei Menschen, die gedacht haben, dass sie geimpft werden, aber dann nicht geimpft waren, weil dieser Mediziner eben tatsächlich keine Corona-Impfstoffe verabreicht hat. Der ist schon vor einigen Monaten festgenommen worden. Nun hat die Polizei eine Großrazzia heute Morgen durchgeführt, und zwar nicht nur in Bayern, sondern auch in ganz Süddeutschland und teilweise auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen und anderen Bundesländern, denn es scheint einen richtigen Impftourismus gegeben zu haben. Viele hundert Menschen scheinen nach Wemding gefahren, um sich dort einen Impfpass abzuholen, obwohl sie effektiv nicht geimpft waren. Das haben Nachbarn auch daran gesehen, dass vor dieser Praxis monatelang Autos aus ganz Deutschland geparkt hatten. Nun muss nicht nur der Arzt mit einer Anklage rechnen, sondern auch die Menschen, die sich möglicherweise im Einvernehmen mit dem Arzt eben nicht haben impfen lassen und trotzdem einen Impfausweis bekommen haben. Deshalb hat die Polizei heute Morgen bei ihrer Razzia nicht nur Handys beschlagnahmt und Impfpässe, sie hat auch Blut abgenommen, denn sie will wissen, ob diese Menschen tatsächlich geimpft sind oder nicht.
Wir haben leider ein bisschen technische Probleme. Ab und an gibt es Ausfälle. Wir können Sie dennoch ganz gut verstehen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Sie haben von den Razzien gerade gesprochen, die die Polizei durchgeführt hat in mehreren Bundesländern. Hat sie denn auch schon etwas über Ergebnisse gesagt?
Nein, Ergebnisse will sie im Laufe des heutigen Tages bekannt geben. Noch gibt es keine. Allerdings scheint die Sachlage ziemlich klar zu sein. Der Mediziner hat sich zwar bisher nicht geäußert, aber die Polizei scheint sich sehr sicher zu sein, dass diese Betrugsmasche tatsächlich in hunderten Fällen so angewandt wurde. Und das bedeutet, dass eben auch die jetzt heute bei der Razzia untersuchten Menschen mit einer Anklage rechnen müssen. Bei ihnen geht es entweder um Urkundenfälschung, denn das Benutzen eines gefälschten Impfpasses, wenn man das weiß, dass der gefälscht ist, dann kann das Urkundenfälschung sein. Sowas kann mit einer hohen Geldstrafe oder sogar mit 5 Jahren Haft bestraft werden. Es kann aber auch Beihilfe oder Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und deren Verwendung sein, was man den Menschen dann vorwirft. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte die Durchsuchungen beantragt, das Amtsgericht Augsburg hatte sie beschlossen und eben auch festgestellt, dass den verdächtigen Personen Blut abgenommen genommen werden darf. Die Polizei hat bis jetzt nur bekannt gegeben, dass wohl in den meisten Fällen die Menschen, die dort untersucht wurden, auch kooperiert haben. Man erhofft sich also sehr bald Ergebnisse, die man im Laufe des heutigen Tages dann noch mitteilen will.
Wobei Sie ja auch erwähnt haben, dass es zum Teil wohl auch Patienten waren, die gar nicht wussten, dass ihnen ein Placebo gespritzt wurde. Das wird sicherlich dann auch nochmal schwierig zuzuordnen zu sein. Hat es denn schon Reaktionen aus der Bayerischen Landesregierung gegeben?
Es gab heute noch keine spezifische Reaktion auf die Razzia, aber die bayerische Landespolitik, allen voran der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek, hat sich schon vor Monaten geäußert, als dieser Fall in Wemding bekannt wurde und harte Strafen gefordert. Es ist tatsächlich so, dass es für die bayerische Landespolitik ein Dorn im Auge ist, dass in Süddeutschland und gerade in Bayern, gerade in der Region Bayerisch-Schwaben, es viele Impfgegner gibt, viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aber trotzdem ein Impfzertifikat wollen. Das will man in Bayern hart bestrafen und deshalb der Aufruf des bayerischen Gesundheitsministers, möglichst harte Strafen für den Arzt und auch für die beteiligten Menschen zu erwirken.
So man denn nachweisen kann, dass da eine Fälschung vorlag. Michael Watzke war das über Durchsuchungen in Bayern und anderen Bundesländern im Zusammenhang mit Impfplacebos. Danke Ihnen dafür. Das Bild des abgerutschten Hangs an der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem ist vielen von Ihnen vielleicht noch in Erinnerung. Eines dieser Bilder der Flutkatastrophe, bei deren Betrachtung man kaum glauben konnte, was man da sieht. Ganze Häuser hat dieser Erdrutsch in die Tiefe gerissen. Kaum vorstellbar, dass hier kein Mensch ums Leben gekommen ist. Und bis heute stellt sich die Frage, wie konnte das überhaupt passieren? Das treibt vor allem die Bewohner ja um, die zurück an den Unglücksort gezogen sind. Die Ermittlungen laufen und kommen auch voran. Felicitas Böselager war für uns noch einmal dort. Ein halbes Jahr nach den Ereignissen hat sie noch einmal Anwohner getroffen.
Sie hängt hier sein Herzog dran, ne? Den Tauben hatte er schon seit, ich weiß es nicht, wie alt warst du, 17?
Oh, 60 Jahre bestimmt.
Ja, noch länger.
Das Ehepaar Groten steht in dem Teil ihres Gartens, der noch da ist. Seitdem die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem im Juli 2021 weggesagt ist, ist der größte Teil ihres Gartens schlicht weg. Er wurde mitgerissen, so wie vier Häuser in ihrer Nachbarschaft. Trotzdem gurren ein halbes Jahr später wieder 10 Tauben im Verschlag im Garten der Grotens. Die Vögel sollen dabei helfen, dass hier an der Abbruchkante ein bisschen Normalität einkehrt. Aber das ist nicht leicht, denn jeder Schritt erinnert die 78-jährige Waltraud Groten an Dinge, die sie jetzt nicht mehr sieht.
Hier war eine schöne Naturhecke hier zwischen uns. Da war unser Apfelbaum, unser Birnbaum. Und da hatte er sein Foyer für Tiere. Es war richtig schön.
Jetzt stehen hier Bauzäune statt Hecken. Weit und breit wächst kein Baum mehr. Aus den einst grünen Wiesen sind sandige Brachen geworden, die hinab in die Kiesgrube führen.
Alles weg. Alles unten im Loch.
Seit Mitte Dezember wohnen die Grotens wieder in ihrem Haus an der Kiesgrube. Sie haben eine Weile überlegt, ob sie überhaupt wieder zurück in die Radmacherstraße ziehen wollen.
Ja, ich habe Alternativen aufgezählt. Meine Frau wollte erst nicht mehr. Und dann habe ich 5 Punkte aufgezählt. Betreutes Wohnen, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Neubauen oder wieder zurück. Ja, und da sind wir uns letztendlich doch wieder einig geworden.
Aber nicht beide Ehepartner sind gleichermaßen zufrieden mit der Entscheidung. Auf die Frage, wie es war, zurückzukehren, antwortet er so.
Ja, für mich war das ein schönes Gefühl. Das Haus habe ich auch selbst gebaut, vor vielen Jahren.
Während seine Frau sagt,
es ist furchtbar. Ich schlafe sehr schlecht. Es ist ein richtiges Geisterdorf abends.
Weil viele Häuser an der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem nach wie vor leer stehen.
Abends, wenn ich nach dem Bett gehe, gucke ich raus. Wie sieht es wieder aus, wenn es regnet? Ganz schlimm. Da hatte ich diese Tage wieder Panik.
Aus Sorge, dass die Erft wieder über die Ufer tritt. Sie ist ca. 300 Meter vom Haus der Grotens entfernt. An vielen Häusern in der Radmacherstraße hängen Transparente mit der Aufschrift »Keine Kiesgrube mehr in Blessem«. Auch am Haus der Grotens. Sie sind fest davon überzeugt.
Die Kiesgrube hat dazu beigetragen, dass die Häuser unterspült worden sind, die da alle weg sind, die vier Stück da. Ne? Also sehr eigenartig, das muss schon. Und die war ja auch viel zu nah hier am Dorf dran.
Vier Häuser hat der Erdrutsch an der Kiesgrube in die Tiefe gerissen. Gestorben ist niemand. Die Feuerwehr hatte die Häuser zuvor evakuiert. Die Grotens sind nicht die einzigen in Erftstadt, die vermuten, dass im Zusammenhang mit der Kiesgrube nicht alles mit rechten Dingen zuging. Bereits im Sommer nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Baugefährdung auf. Auch Günther Groten wurde von der Kriminalpolizei als Zeuge befragt. Und in dieser Woche durchsuchte die Polizei mehrere Häuser in Nordrhein-Westfalen und Thüringen, wie der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft Ulrich Bremer am Telefon bestätigt.
Umfassende Durchsuchung in über 20 Objekten, das waren sowohl Büro- als auch Wohnanschriften von Beschuldigten, aber auch von unverdächtigen Beratungs- und Tiefbauunternehmen und Sachverständigen und Vermessungsbüros.
Außerdem hat sich der Verdacht inzwischen konkretisiert. Es wird gegen 10 Personen ermittelt.
Darunter den Eigentümer, / Verpächter der Kiesgrube, gegen Mitarbeiter der Betreiberfirma und gegen 4 Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg.
Wegen des, Zitat, Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen und wegen Verstoßes gegen das Bundesberggesetz.
Was den ersten Aspekt angeht, da besteht der Verdacht, dass der Südrand der Kiesgrube kein den behördlichen Bestimmungen entsprechender Hochwasserschutzwall errichtet war und es dort zudem unzulässig steile Böschungen gab, die dort nicht hingehörten. Und beide Aspekte können ursächlich für das Eindringen großer Wassermassen in die Kiesgrube gewesen sein.
Was dann zu dem Erdrutsch geführt hat, der die Häuser in die Grube gerissen hat. Was genau bei den Hausdurchsuchungen sichergestellt wurde, kann Ulrich Bremer noch nicht sagen. Nur so viel.
Es geht ja darum, eine möglichst breite Tatsachengrundlage zu schaffen, um den Fall bestmöglich aufzuklären. Auch wegen dreier Sachverständiger, die wir beauftragt haben zur Klärung der Schadensursache. Und die brauchen natürlich auch möglichst viele Anhaltspunkte und Anknüpfungspunkte für ihr Gutachten.
Ermittlungen dieser Art seien erfahrungsgemäß ziemlich langwierig, fügt Bremer noch hinzu. Die Grotens, die Sorge hatten, dass das Ermittlungsverfahren im Sande verläuft, freuen sich über diese neueste Entwicklung. Günther Groten hofft sogar, dass die 60 Meter tiefe Kiesgrube ganz zugeschüttet wird.
Ein halbes Jahr nach der Flut leben an der Abbruchkante in Erftstadt Blessem. Felicitas Böselager war für uns dort. So viel ist klar. Bei Sturm geht man nicht in den Wald. Herabstürzende Äste oder gar umstürzende Bäume sind schließlich lebensgefährlich. Nun aber macht auch der Klimawandel der Freude am Spaziergang durch den Wald wohl einen Strich durch die Rechnung. Unter anderem in Darmstadt-Eberstadt ist das so. Buchen, die vertrocknet sind und ohne Vorwarnung auch bei Windstille umstürzen können, bergen dort im Stadtwald eine große Gefahr für Spazierende. Die Stadt Darmstadt hat ein erstes Waldstück komplett gesperrt. Weitere Areale werden folgen. Die Alternative wäre wohl ein völliger Kahlschlag in diesen Bereichen. Ludger Fittgau hat sich das für uns angesehen beim Spaziergang mit einer städtischen Mitarbeiterin.
Mit ihrem E-Bike rollt Anke Bosch auf den Parkplatz am Rande des Stadtwaldes in Darmstadt-Eberstadt. Die Landschaftsarchitektin und Leiterin des Grünflächenamtes der Stadt Darmstadt hat einen Teil des kommunalen Waldes der südhessischen Stadt gesperrt.
Also ich habe das selber bereits erlebt beim Joggen durch den Wald, dass genau vor mir praktisch eine Buche zusammengebrochen ist. Es war kein Sturm und gar nichts. Und deshalb, also wir haben natürlich sehr hochqualifizierte Mitarbeiter, Forstwirte, Baumkontrolleure und so weiter, die das sehr gut im Blick haben. Auch dort die Revierförster sind für uns tätig und überprüfen immer alles. Aber genau aus diesen Erkenntnissen heraus wissen wir, dass es eben ein Bereich ist, der für die Bürgerinnen und Bürger, die hier durchlaufen möchten, natürlich die Erholung im Wald suchen, dass es sehr, sehr gefährlich ist.
Anke Bosch möchte die Größe des nun zunächst für 2 Jahre abgesperrten Waldgebietes nicht in Fußball Fußballfeldern messen. Deshalb hat sie sich andere Vergleichsgrößen zurechtgelegt.
Es ist praktisch 8-mal die Fläche eines olympischen Schwimmbeckens oder 12,5-mal die Fläche eines Handballfeldes und 39-mal die Fläche eines Tennisfeldes.
10 Hektar. Bei rund 2000 Hektar Wald im Besitz der Stadt ist das bisher noch nicht allzu viel. Aber dabei wird es voraussichtlich nicht bleiben. Zumindest ein weiteres Waldstück im sogenannten Westwald Darmstadts muss wohl bald ebenfalls komplett gesperrt werden. Die Trockenheit der letzten Jahre aufgrund des Klimawandels lassen auch dort vor allem die Buchen zur Bedrohung für den Menschen werden, wie es Anke Bosch eben schon selbst beim Waldlauf erlebt hat.
Es ist also wirklich so, dass man ja genau weiß, wäre man eine Sekunde schneller gelaufen, hätte es einen erwischt. In dem Fall war ich froh, dass ich nicht so fit bin. Ich bin einfach nicht so schnell gelaufen, deshalb hat mich der Baum nicht erwischt. Weil man hat auch praktisch keine Reaktionszeit mehr. Bei den großen Bäumen ist es ja so, das sind ja sehr große Kronenbereiche. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie erwischt werden, von einer solchen Krone sehr hoch.
Viele hohe Bäume im nun abgesperrten Areal in Darmstadt-Eberstadt tragen keine ausladenden Kronen mehr. Die Stämme ragen weitgehend kahl in den Himmel. Dennoch ist ein Pfad, der vom Parkplatz aus in den Wald führt, gleich mehrfach versperrt. Mit abgesägten und quergelegten Baumstücken, mit einem rot-weiß gestrichenen Schlagbaum und Warntafeln.
Es ist so, wir haben deshalb eben nicht nur kleine Tafeln angebracht, die sozusagen darauf hinweisen, dass es gesetzlich erlaubt ist, zeitweise den Wald zu sperren, sondern wir haben auch versucht, mit größeren Informationstafeln noch mal mehr zu erklären, auch mit Fotos zu zeigen, warum wir das machen und ja, was es eigentlich für einen Sinn hat.
Die große Infotafel auf dem Parkplatz am Waldrand ist jedoch aktuell mit Sprühfarbe beschädigt. Die Aufschriften sind nicht mehr einfach zu lesen. Spazierende wissen hier teilweise noch nicht, dass es im Wald lebensgefährlich ist.
Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe noch gar nicht gelesen, warum es gesperrt ist.
Natürlich ist es sinnvoll, das abzusperren, wenn da eine gewisse Gefahr besteht. Nur die Frage ist natürlich, ob man das dann jetzt dauerhaft tatsächlich sperren sollte oder ob man da nicht eine andere Lösung finden sollte.
Nach 2 Jahren soll überprüft werden, ob noch Bäume im Wald stehen, von denen eine Gefahr ausgeht, versichert Anke Bosch von der Stadt Darmstadt. Die Alternative wäre nur ein sofortiger Kahlschlag.
Wenn wir diese Verkehrssicherungsmaßnahmen auch auf allen Trampelpfaden machen würden, dann müssten wir praktisch diesen gesamten Waldbereich, den müssten wir insgesamt dann eigentlich alle Stämme abräumen. Damit hätten wir hier praktisch gar keinen Wald mehr. Und so versuchen wir, alles möglichst stehen zu lassen, um Waldklima noch zu erhalten, damit eben ein Jungaufwuchs durch neue Bäume möglich bleibt. Würden wir alles abräumen, würden wir eine Steppenlandschaft bekommen.
Eine Spaziergängerin, die der Leiterin des Grünflächenamtes am Waldrand aufmerksam zugehört hat, fragt nach.
Mich würde noch interessieren, wenn man das jetzt dann wieder aufforstet oder wenn man an die Zukunft des Waldes denkt, wird man denn was ändern? Wird man andere Bäume pflanzen oder denkt man, die Buchen werden es schon irgendwie dann wieder hinkriegen?
Die Erkenntnisse sind leider dramatisch da. Wir brauchen nicht mehr anfangen, hier eine Buche zu pflanzen. Also ich finde das hochtraurig, kann ich nicht anders sagen. Aber es gibt ja Großmodelle für ganz Deutschland, auch für die Länder. Und da ist einfach ganz klar, also wenn man jetzt mal in Hessen bleibt, da ist es so, dass wir in Südhessen die Buche nicht werden halten können. Es liegt einfach daran, die Buche, die funktioniert ab einem Jahresniederschlag von 600 mm. Und wir haben hier im Normalfall so 650 mm gehabt. Das heißt, sie war hier sowieso an der Grenze. Und deshalb wird die Buche hier nicht mehr funktionieren. Die pflanzen wir auch nicht mehr an.
Also wird der Wald gesperrt im Darmstädter Stadtwald, ist das so? Ludger Fittkau berichtete uns darüber. Frankreich verzeichnet einen neuen Rekord an Neuinfektionen. Die Schulen sollen trotzdem offen bleiben. Die Gewerkschaften haben jetzt zum Protest aufgerufen. Und darum geht es gleich in Campus und Karriere nach unseren Nachrichten. Dann mit meiner Kollegin Britta Mersch am Mikrofon. Diese Sendung Deutschland heute geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Donnerstagnachmittag.